BR Heimat lesen.
Still lebte Frau Rosa im Forsthause ein eintönig Leben. Dem Getratsche abhold, sah sie wenig Besucher bei sich. Nur die gemütvolle Doktorin sprach mitunter vor. Und einmal die Woche versammelten sich die Doktorsleute und der Waldmeister in der behaglichen, mit Rehkrickel und Jagdinsignien geschmückten Wohnstube der Frau Rosa zum Tee. Nach anmutigem Gespräch wurde dann musiziert. Des Waldmeisters klangvoller Bariton und Frau Rosas heller Sopran verbanden sich zu herrlichen Duetten. Klassische Musik und edle Schachspiel wurden gepflegt und erheiterten die langen Stunden des schier ewig dauernden Winters in diesen starren Bergen. Beseligend wurden diese trauten Stunden dem Waldmeister, der sich von Woche zu Woche nach dem einzigen Tage sehnte. An einem der nächsten Abende waren Frau Rosa und der Waldmeister allein. Doktors hatten sich entschuldigen lassen, weil ihre Kinder erkrankt waren. Traulich summte der Teekessel, in dem das Wasser brodelte. Leise tickte die Uhr in der Ecke. Das volle Lampenlicht fiel auf Frau Rosas zartes Gesicht und beschien das volle blonde Haar, das wie Gold erglänzte und die Anmut der holden Frauengestalt noch mehr erhöhte. Mit bezauberndem Liebreiz reichte sie ihrem Gaste die Tasse würzig duftenden Tees und bot ihm die kalte Platte zum Imbiss. »Wie schön sie ist«, dachte der Waldmeister, ganz in ihren Anblick versunken, und wie wenn sie seine Gedanken erraten, errötete Frau Rosa bis hinauf in die Schläfe und suchte ein harmloses Gespräch in Fluss zu bringen. Munter quollen die Worte über ihre Korallenlippen, dann wartete sie auf eine Antwort, die dem Waldmeister nur mit Mühe abzugewinnen war. Beim Schachspiel zeigte er sich zerstreut, machte Fehler auf Fehler, musste sich die Königin nehmen lassen und gar bald tönte ihm das matt entgegen. Besser ging später am Klavier. Mit Ausdruck und Hingebung sang er die herrlichen Lieder von Schubert und Mendelssohn, die Frau Rosa meisterhaft begleitete. Eben hatten sie ein neues Lied aufgelegt. Voll klangen die Töne des Vorspieles auf dem prachtvollen Blüthnerflügel. »Hast du mir denn kein Wort zu sagen?« sang der Waldmeister. Da ward jäh die Hausglocke gezogen, dass sie gellend durch die weiten Räume schallte. Erschrocken unterbrach Frau Rosa das Spiel. Auch der Waldmeister horchte erstaunt auf. Die alte Nandl hatte bereits die Haustür aufgeschlossen und kam eilenden Laufes heraufgetrippelt in die Wohnstube. »Ein dringendes Telegramm für den Herrn Waldmeister, das von der Bahnstation heraufgeschickt worden ist«, meldete das alte Frauerl und übergab die Depesche dem höchlich erstaunten Forstmann, der sie unter einer Verbeugung gegen die Hausfrau öffnete. »Sonderbar«, murmelte er, nachdem er das Telegramm gelesen und überreichte es Frau Rosa, die es halblaut ablas. »Begeben Sie sich sofort mit dem Akt Jägerfritz hierher, fürstliches Forstamt.« »Was soll denn das bedeuten?« fragte erstaunt Frau Rosa. »Mir fehlt jedes Verständnis, gnädige Frau«, antwortete der Waldmeister und zog die Uhr. »Wenn ich mich beeile, kann ich noch den Nachtzug erreichen. Ich bitte mich gütigst zu entschuldigen.« »Reisen Sie mit Gott und kommen Sie gesund und bald wieder.« Der Hausfrau artig die zum Lebewohl gereichte Hand küssend, verabschiedete sich der Waldmeister und schritt rasch in die bitterkalte Nacht hinab zur Talsohle, durch welche die neue Bahn ihre Schienenstränge gezogen. In wehmütiger Stimmung bleibt Frau Rosa allein. Sie fühlt sich vereinsamt, nun der Freund, den sie schätzen gelernt, sie verlassen. Eine bange Ahnung erfasst sie, dass er einen schweren Gang angetreten habe in heutiger Nacht. Es zittert ihr Herz, dass er dem Unglück entgegenfahre. Seltsam, wie warm sie für ihn fühlt, wie das Blut pocht in den Adern, so heiß und wild. Sie erhebt sich vom Stuhl und schreitet ans Fenster, an dessen Scheiben sie die heiße Stirne kühlt. Wie schwarz es draußen ist. Kein Sternlein erhellt die Nacht. Dumpf braust der Bergwind herab und rüttelt an den Dachsparren. Krächzend dreht der Blech an sich auf dem nahen Kirchturm. Die Fenster klirren leise. Schwere Schritte ertönen im knirschenden Schnee und dumpf klingt herauf, wie der Nachtwächter in die Nacht mit rauer Stimme singt. »Ihr Herren und Frauen, lasst euch sagen, der Hammer hat 10 Uhr geschlagen. Gebt Acht auf Feuer und Licht, dass kein Unglück schicht. Gelobt sei Jesus Christus.« »Gelobt sei der Herr, er wende alles zum Besten«, flüsterte Frau Rosa und begab sich zur Ruhe. Am nächsten Morgen brachte Nazl, der Postknecht, die Neuigkeit von der Bahn herauf, die ihm der Stationsdiener knapp vor Abfahrt der Post noch zugerannt hatte, dass der Waldmeister telegrafisch abberufen worden und auch gleich mit dem letzten Zuge abgereist sei. Nicht lange darauf kombinierte der ganze Ort das Unmöglichste zur Wahrscheinlichkeit, zur Gewissheit und Tatsache. Dass mit dem Jäger Fritz etwas vorgefallen sei, konnte dem zur Stadt fahrenden Weidmann nicht zweifelhaft sein. Das Telegramm sprach sich hierin klar und deutlich genug aus. »Was also ist es?« fragt er sich immer wieder, indes der Zug klirrend und stoßend durch die Nacht rast. Morgen wird er es ja erfahren, aber er möchte jetzt zur Stunde schon Gewissheit, Klarheit haben. Er nimmt den Akt aus der Tasche und quält seine Augen bei dem trüben Licht der Öllampe an der Decke des Coupés mit der Lektüre, ohne einen beruhigenden Gedanken fassen zu können. Wie entsetzlich lange die Fahrt dauert. Er versucht es, sich durch einen Ausblick auf die tief verschneite Landschaft zu zerstreuen. Allein so oft er sich ein Guckloch durch die das Coupé-Fenster bedeckenden Eisblumen gehaucht hat, immer wieder ließ der scharfe Wind, den der rasende Zug sich selbst erzeugt, Eisblätter über das kaum Aufgetaute schießen. Von Zeit zu Zeit huscht durch die beeiste Glastafel warmer Lichtschein aus den Stationslaternen, an denen der Zug vorbeisaust. Der ersehnte Schlaf will sich nicht einstellen. Unwillkürlich lauscht das Ohr auf das Geräusch des Zuges. Bald klirren die Weichenwechsel, wenn der Zug durch Stationen rast. Terraineinschnitte, Gitterbrücken kündigen sich durch verschiedene Töne an. Endlich beruhigten sich die aufgeregten Nerven doch. Die Gestalt des Jäger Fritz verließ ihn. Dafür stieg vor seinem geistigen Auge das bezaubernde Bild Schönröschens auf, nachdem er sich sehnte, das er liebte, wenn er es bisher auch selbst noch nicht wusste. Innig und ehrlich liebt er das zarte Weib, das als ein Kind noch an den alten Waldmeister verheiratet wurde. Er wusste es aus dem Munde der alten Nandl, wie Röschen zum Altar musste. Eine alltägliche Geschichte vom geopferten Kind. Ein milder Traum umfängt seine Sinne. Doch nicht lang darauf ertönt ein langer Pfiff der Lokomotive. Das rasende Gerassel mindert sich zum langsamen Klappern der Räder, bis die lange Wagenreihe stoßend, kreischend und knisternd hält und der bereifte Zug steht. Erschrocken fährt der Reisende aus dem kurzen Schlummer empor. Der Kondukteur reißt die Türe auf und ruft: »Wagenwechsel!« Bitterkalt dringt die Luft in das behaglich durchwärmte Coupé. Der Reisende muss heraus in den grauenden Morgen. Es knirscht der Schnee und Reif unter seinen Tritten. Öde und leer ist es auf der Station, deren Restaurant er aufsucht. Ein kurzes Läuten und davon fährt der Zug. Die ganze Unbehaglichkeit, das Qualvolle seiner Situation erfasst ihn aufs Neue, wie er das Lokal betritt, vor dessen muffiger Atmosphäre der an freie Bergluft gewöhnte Weidmann fast zurückschreckt. Eine Öllampe erleuchtet mit trübem Schein das düstere Zimmer. Die Stühle stehen auf den Tischen. Ein verschlafener Junge bespritzt den Fußboden in Zickzacklinien und rüstet sich, ihn zu kehren. Das Buffet mit seinen verdächtigen Likören und gefälschten Weinen und Speiseresten wirkt eher widerlich als einladend. Lange dauert es, bis der Kaffee kommt. Fürchterliche Langeweile erfasst den Wartenden. Er versucht im Zwielicht des Morgengrauens und des Lampenscheines zu lesen. Langweilige Provinzialblätter und längst abgestandene, abgegriffene Wiener Zeitungen hängen dort an der Wand. Draußen zwischen den Gleisen Schnee, weiß die ansteigenden Berglehnen. Endlich kommt der Kaffee und bald darauf weiß wie ein Wickelkind der pustende Zug, der ihn zur Stadt bringt. Für den Waldmeister ist es zu früh, aus dem fürstlichen Forstamt sich zu melden. Fröstelnd sucht er ein Café auf, in welchem er die Zeit abwarten kann. Gegen 9 Uhr sucht er die Kanzlei auf. Der gestrenge Chef ist natürlich noch nicht da, aber der Waldmeister kann in der Schreibstube der Diurnisten warten. Die wussten von seiner Angelegenheit nur so viel, was sie aus den Flüchen des Oberforstmeisters erraten hatten, als die Denunziation des Jägers Fritz einlief. Ob denn eine gemeine Denunziation noch dazu von einem Individuum, das wegen Diebstahl und Unterschlagung gerichtlich abgestraft ist, in derselben Angelegenheit Beachtung finden könne? Fragte der Waldmeister die Dionisten. Diese zuckten die Achseln und schrieben emsig weiter. Gegen 10 Uhr kam der gestrenge Chef, devot von den Beamten und Schreibern begrüßt. Bald darauf wird der Waldmeister gerufen. Knapp, kurz und kalt fällt die Begrüßung aus. Auf der Stirne des Chefs lagern düstere Falten, die Sturm zu verkünden scheinen. Alle Freundlichkeit im Gesichte des alten Weißbarts ist verschwunden. »Sie sind rasch hierher gekommen«, hub der Oberforstmeister an. »Das ist noch das einzig Gute in der leidigen Angelegenheit. Geben Sie mir den Akt über den Jäger Fritz, der seine Durchlaucht persönlich unterbreitet werden wird. Ich muss Ihnen bemerken, dass Ihr Vorgehen nichts weniger als glücklich ist, um keinen schärferen Ausdruck zu gebrauchen.« »Halten zu Gnaden, Herr Oberforstmeister, ich wüsste nicht warum«, entgegnete fest der Waldmeister. »So, Sie wissen das nicht«, höhnte der Chef. »Sie wissen gar nicht, warum Sie hierher zitiert worden sind? Sie haben wohl auch keine Ahnung, warum Sie den Jäger Fritz seines Dienstes entlassen haben? Hä?« »Gewiss, das weiß ich, denn ich habe selbst die Untersuchung geführt und bin streng pflichtgemäß vorgegangen. Außerdem bestätigt das Urteil des Bezirksgerichts voll inhaltlich das Ergebnis meiner gewissenhaften Untersuchung.« »Ei, ei, Sie haben sich den Geist zur Untersuchung dieses Falles ja ganz besonders geschärft.« »Keinen Einwand, wenn ich bitten darf«, rief der Chef, als der Waldmeister ihn unterbrechen wollte. »Für uns ist es eine große Enttäuschung zu sehen, welch unglückliche Hand Sie haben. Ist es schon recht unerquicklich, einen Jäger, der das spezielle Vertrauen seiner Durchlaucht genießt, in so barbarischer Weise zu behandeln, so ist es noch kurioser zu sehen, wie Sie lästige Zeugen für Ihren, wie es scheint, etwas freien Verkehr im Forsthause zu beseitigen verstehen.« »Herr, das wird zu viel«, brauste der Waldmeister auf. »So zu viel? Uns wird es gleichfalls zu viel«, zischte der Alte, richtete sich dann würdevoll auf und erklärte mit fester, nachdrücklicher Betonung, »bis die Untersuchung gegen Sie und die neuerliche Prüfung der Akten des Jäger Fritz beendet ist, sind Sie nach X versetzt, und zwar treten Sie diesen Posten nach vorheriger Übergabe des Amtes an Ihren zweiten Burschen sofort an.« »Habe die Ehre«, sprach's und drehte sich um. Unschlüssig blieb der abgekanzelte Waldmeister einen Augenblick stehen. Er kämpfte mit sich selbst. Es empörte ihn, so verdächtig zu werden, und schon wollte er seiner Entrüstung lauten Ausdruck geben, ohne Rücksicht auf die Folgen. Dadurch zuckte der Gedanke an Frau Rosa sein Gehirn mit Blitzesschnelle, und er verließ schweigend, gesenkten Hauptes, das Zimmer. Ihren Ruf muss er schonen, selbst wenn seiner darunter leiden sollte. Verbittert lenkte der Waldmeister seine Schritte wieder dem Bahnhof zu und verließ mit dem nächsten Zuge die Stadt. Frau Rosa harrte in wachsender Aufregung der Wiederkehr des Waldmeisters. Sie hatte gebangt um ihn und gelitten unter den quälendsten Mutmaßungen. Am späten Abend war er heimgekommen und hatte sofort seine Behausung aufgesucht. Wiewohl Frau Rosa sich selbst sagen musste, dass sein Besuch zu so später Stunde den Anstand schwer verletzen müsste, so empfand sie es doch peinlich, in Ungewissheit noch weiter bleiben zu müssen. Mit pochendem Herzen und fliegenden Pulsen sagte sich die Waldmeisterin, es müsse ihm etwas widerfahren sein, weil er sie meide und nicht einmal auf brieflichem Wege ihr eine Botschaft, eine Erlösungskunde aus bangen Zweifeln sende. »Allmächtiger Gott, es wird doch meine Existenz im Forsthause nicht schuld sein«, schrie entsetzt Frau Rosa auf, und wie lähmend wirkte dieser jähe Gedankenblitz auf das gequälte, zarte Weib. Verstört, außerstande, den anderen Gedanken weiter fassen zu können, saß sie am Fenster lange, lange Zeit, bis linde Tränen über die zarten Wangen perlten und der herbe Schmerz sich löste. Je mehr Frau Rosa darüber nachdachte, desto überzeugter wurde sie, dass ihr Verbleiben im Forsthause schädlich für die Existenz des Freundes sein müsse. Sie fragte sich jetzt plötzlich nach der Berechtigung, im Hause zu schalten und zu walten, nachdem ja ihr Mann nicht mehr lebe. »Habe ich ein Recht, hier zu wohnen oder nicht?« stellte sich die Waldmeisterswitwe selbst die Frage. »Seltsam, dass sie früher nicht auf diesen Gedanken gekommen ist. Auch hat niemand hierüber auch nur ein Wort geäußert. Aber es kann noch anders kommen. Vielleicht verdankt sie es nur der Gnade des Fürsten, unbehelligt geblieben zu sein. Sie will aber keine Gnade, sie will wissen, ob das Recht auf ihrer Seite stehe oder nicht. Darüber will sie, muss sie Gewissheit haben. Aber wie? Sollte nicht ein Vertrag zwischen ihrem verstorbenen Mann und der fürstlichen Kanzlei existieren? Jawohl, so wird es sein. Merkwürdig, dass sie in der langen Zeit auch nie daran gedacht hat, den alten Schreibtisch ihres Gatten zu durchsuchen. Sie weiß selbst nicht, warum. Sie hat in frommer Pietät alles so gelassen, wie es bei seinen Lebzeiten gewesen. Sie will aber sofort nachsuchen. Sie nimmt die Lampe und begibt sich in das Arbeitszimmer ihres Gatten. Wie dumpf und modrig es hier riecht. Es fröstelt sie. Sie schauert zusammen. Was wird sie aus den Papieren erfahren? Mit zitternden Händen sucht sie die amtlichen Papiere auseinander. Jagdscheine, Holzzettel, Ausweise über verschiedene Lieferungen. Alles mit Staub überzogen, der ihr in den Fingern ein unbehagliches Gefühl erzeugt. Sie öffnet ein neues Fach. Hier liegen Papiere mit Bindfaden zusammengebunden. Sie löst die Schnur. Ihr Trauschein liegt vor ihr. Ein harmlos Papier. Und doch welcher Kummer, welches Leid war vor und nach dessen Ausfüllung in ihr Herz gezogen. Sie sucht weiter. Unheimlich rascheln die Papierrollen in der schweigsamen, lautlosen Nacht. Die Lampe knistert. Frau Rosa friert trotz der fiebernden Aufregung. Der Kopf glüht und dennoch sind die Finger eiskalt. Hastig sucht sie weiter. Lade auf Lade wird hervorgezogen und ihres Inhaltes entleert. Es muss doch ein Vertrag existieren. Da, was ist das? Ein vielfach bestempeltes Schriftstück, richtig ein Kontrakt, schnell durchfliegen in die Augen. Gott sei Dank, es ist der Vertrag, der der Witwe des Waldmeisters, sofern sie sich nicht wieder verehelicht, auf Lebenszeit das Recht sichert, im Forsthause zu bleiben, wie wenn das Haus ihr Eigentum wäre. »Ich habe also ein Recht zu bleiben«, sagte Frau Rosa aufatmend zu sich selbst. »Wie kann dann meine Anwesenheit im Hause folgenschwer sein für den Waldmeister? Sollte man ihn verleumdet haben? Aber wer dann?« »Halt, ich hab's, der Jäger Fritz, der ist an allem Unheil schuld, das den Freund betroffen.« Am nächsten Morgen übergab der Waldmeister dem zweiten Burschen interimistisch die Leitung der Waldmeisterei mit dem Beifügen, dass dieses Provisorium nicht lange dauern werde. Der Jäger horchte aufs Höchste verwundert zu, fragte aber mit keiner Silbe weiter, wiewohl ihm der Verstand stille zu stehen drohte vor Erstaunen. Nachdem dieser schwere Schritt für den pflichttreuen Beamten geschehen, begab sich der Waldmeister zu Frau Rosa. Sein finsterer Blick, das ungewöhnlich ernste Wesen in seiner Erscheinung, erschreckte die Witwe sichtlich. Kaum vermochte sie ihrer wachsenden Aufregung Herr zu werden. Förmlich, fast steif, kühl, um das Beben der Stimme zu verdecken, teilte er der Dame seine Versetzung mit. Überrascht fuhr es Frau Rosa aus dem Munde, »Nicht möglich!« »Gewiss, gnädige Frau, versetzt nach X. Ich komme, um Ihnen zu danken für jedes gute, freundliche Wort, das Sie zu mir gesprochen, zu danken für die gemütvollen, genussreichen Stunden, die ich in Ihrer Nähe verleben durfte. Ich komme, um Abschied zu nehmen, denn der Order gemäß muss ich noch heute fort.« »Ich fasse es nicht«, entgegnete Frau Rosa verwirrt. »Zu gütig, aber der Befehl ist nicht misszuverstehen.« »Aber um Himmels Willen, warum hat man sie denn versetzt?« »Das scheinen nur die Herren in der Kanzlei zu wissen.« »Wie? Man hat ihnen nicht einmal die Gründe genannt?« »Gründe?« lachte der Waldmeister bitter auf. »Keine Gründe? Ja, dann sind es nur Verdächtigungen«, rief Frau Rosa empört. Nach einer kleinen Pause sagte der Waldmeister, »Ich kann und will mich hierüber nicht aussprechen, bis die nochmalige Untersuchung des Falles mit dem Jäger Fritz abgeschlossen ist.« »Sie verheimlichen mir etwas, werter Freund«, rief angstvoll Frau Rosa. »Sie dürfen sich mir gegenüber nicht in Schweigen hüllen, besonders nicht, da Sie scheiden wollen. Ich bitte Sie, ich beschwöre Sie um Klarheit, ich kann nicht in dieser fürchterlichen Ungewissheit weiterleben.« »O gnädige Frau, nicht diesen Ton der Sorge, der mich schmerzt. Ich kann nicht wiederholen.« »Also betrifft es mich?« »Ja, ja, Sie schweigen und senken das Haupt. Man hat mein Verbleiben im Forsthause Ihnen zum Vorwurf gemacht. Ja, ich ahne es. Widersprechen Sie nicht. Oh, meine Ahnung. Eduard, rief aufschluchzend die gequälte Frau. Rosa, tränenüberströmt hielt er die junge Witwe in den Armen. Du liebst mich, göttliches Weib, rief Eduard mit bebender Stimme, und ich liebe dich wieder, treu, ehrlich. Ja, innig, du geliebter Mann, flüsterte errötend Frau Rosa. Dann hob sie das sanfte Auge zu ihm empor und seufzte, diese Liebe ist unser Unglück. Sie hat dich unglücklich gemacht, du Armer. Nein, Rosa, innig Geliebte, deine Liebe macht mich glücklich, sie beseligt mich und gibt mir Trost und Mut für die kommenden Tage. Nein, ich fühle es, sie ist dein Verderben. Ich will dich aber nur glücklich wissen, Eduard, und darum entsage ich dem Glücke. Wir müssen scheiden für immer. Rosa, schrie es in ihm auf. Ja, scheiden, Eduard, so wehe es tut. Ich weiß erst jetzt, was heilige, wahre Liebe ist, und fühle den Schmerz der Entsagung. Geh, Geliebter, geh und vergiss mich. Es muss sein. Einen einzigen Kuss, Rosa, zum Abschied, dann will ich schweren Herzens scheiden. Hold errötend gewährte sie seine letzte Bitte. Eine innige Umarmung, dann schied er vom Hause, das sein ganzes Glück in sich barg. Wie der Lenz eingeläutet wurde von den Blümelein auf Flur und Feld, Gentianenblüten auf den Bergen und das junge Grün auf den matten Spross, verließ Frau Rosa die Stätte ihres Schmerzes. Sie besuchte das Grab ihres Gatten, schmückte es mit den ersten Boten des einziehenden Frühlings und nahm Abschied vom Dahingeschiedenen. Dann sagte sie mit wehmütigem Lächeln ein freundlich Lebewohl den Leuten, die sich vergebens mühten, den Grund der Trennung vom Orte zu erfahren. Frau Rosa sagte nur, sie gehe zu Verwandten in die Stadt. Das war alles, was aufdringliche Neugier erfahren konnte. Für die Bewohner des Ortes wenig genug, daher sie sich fast erschöpften in Vermutungen. Einer der ersten Schritte der Frau Rosa in der Stadt war ein Besuch beim Oberforstmeister, der sie zwar höflich, doch mit fühlbarer Kälte empfing und ein eisiges Verhalten zur Schau trug, als Frau Rosa nach den Gründen der Versetzung des Waldmeisters fragte. Statt einer offenen Antwort erhielt sie ausweichende Redensarten, und je dringender sie fragte, desto hartnäckiger verschwieg der Oberforstmeister die Wahrheit. Und als sie nicht nachließ in ihrer Bestürmung um Klarheit, da wurde der Weißbart nahezu grob und ließ Andeutungen fallen, die die edle Frau geradezu empörten. Entrüstet sprach Frau Rosa ihren Verzicht auf das Recht ihres Bleibens im Waldmeisterhause aus und ließ den Beamten in völliger Verblüffung zurück. Einmal eingetreten für den Mann ihres Herzens, war sie fest entschlossen, seine Sache zu verteidigen. Frau Rosa suchte demgemäß um eine Audienz beim Fürsten nach, die ihr rasch bewilligt wurde. Mit gewinnender Liebenswürdigkeit empfing sie seine Durchlaucht. Der Fürst, ein wahrer Edelmann, fragte die Waldmeisterin, womit er ihr gefällig sein könne, und brachte daher das Gespräch sofort auf den Kern der Audienz. Lieblich errötend begann Frau Rosa zu sprechen, von dem Provisorium im Waldmeisterhause nach dem Tode ihres Gatten bis zur Versetzung des neuen Waldmeisters, die ohne Angabe der Gründe den Charakter einer Strafe habe. Mutvoll verteidigte Frau Rosa den verleumdeten Waldmeister, züchtig errötend, als sie des Vorwurfes gedachte, dass der ehrenhafte Waldmeister durch Entlassung des Defraudanten Fritz nur unbequeme Zeugen beseitigen wollte. Innig bat Frau Rosa den edeldenkenden Fürsten um Gerechtigkeit, nicht um Gnade, um vorurteilslose Prüfung. Sinnend saß der Fürst eine Weile und sagte dann zur Waldmeisterin, dass er selbst den Akt über den Jäger Fritz studiert habe und zu der Überzeugung gekommen sei, dass derselbe bauend auf die Selbstständigkeit seiner Stellung wie auf das allzu lang genossene Vertrauen nur eine verdiente Strafe erlitten hätte. In diesem Sinne werde die Kanzlei auch die Sache erledigen. Was den Vorwurf der Zeugenbeseitigung anlangt, so wird er, sagte der Fürst sich vor Frau Rosa verbeugend, durch ihr persönliches Erscheinen mehr als hinreichend widerlegt. Indes wird es doch nicht wohltunlich sein, dass der Waldmeister wieder im Forsthause einziehe, meinte der Fürst mit seinem Lächeln. Durchlaucht gestatten, Ich sehe kein Hindernis, erwiderte Frau Rosa, da ich dem Herrn Oberforstmeister bereits meinen Verzicht auf das Recht der Witwenwohnung im Waldmeisterhause ausgesprochen habe. Ach, wie edel von Ihnen! Aber ist diese rührende Aufopferung, diese heroische Selbstverbannung nicht ein Beweis, dass der, für den Sie sich aufopfern wollen, Ihrem Herzen näher steht? Sie erröten, verzeihen Sie, ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Aber mir scheint, ich habe ein Herzensgeheimnis erraten, sagte der Fürst und drohte der in reizender Verlegenheit vor ihm sitzenden Frau mit dem Finger. Dem ganzen Dilemma ist leicht abgeholfen, fuhr dann der Prinz fort. Wir erneuern den Vertrag und Sie ziehen wieder als Waldmeisterin in das alte Haus, ja? Oh, nicht doch, rief der Fürst aus, als Frau Rosa in überfließender Dankbarkeit für so viel Güte dem Prinzen die Hand küssen wollte. Ich will dieses reizende Händchen an die Lippen drücken, wie es sich so schönen, so edlen Frauen gegenüber gebührt. Galant küsste er Frau Rosas Hand und geleitete sie durch den Salon. »Darf ich zur Hochzeit kommen?« fragte der Fürst lächelnd. »Sie nicken unter Freudentränen. Bon, ich komme, und es soll eine flotte Weidmannsfeier werden. Also ziehen Sie ruhig heim, Frau Rosa. In 4 Wochen kommt unser Waldmeister zur Trauung, und bleiben Sie glücklich und zufrieden in Ihrer Abgeschiedenheit wie bisher. Nun reisen Sie mit Gott heim in die schönen Berge.« Glück durchströmten Herzens eilte Frau Rosa zu ihren Verwandten, die über diese günstige Wendung natürlich nicht wenig erstaunt waren. Wie ihre Cousinen aber von baldiger Hochzeit hörten und gar vernahmen, dass durch Laucht selbst zur Trauung käme, da wollten sie Frau Rosa schier in Stücke reißen vor Freude. Und dann ging's ans Einkaufen von neuen Toiletten, denn die Mädchen wollten doch alle Frau Rosas Kranzeljungfrauen sein. Wie sie alles besorgt hatten, fuhren Frau Rosa und die Mädels heim in die herrliche Bergwelt. Unten im Tale an der Bahnstation harrte heute ein 4-sitziger Wagen der Ankunft der Damen, den Frau Rosa sich vorher bestellt. Es war bereits ein Alarmschuss für die guten Leute im Orte. Wie aber dann der offene Wagen mit Frau Rosa und den bildhübschen Mädchen durch die Straße über den Marktplatz nach dem Waldmeisterhause fuhr, da wurden die Männer vom lebendigen Notariatsschreiber bis zum alten Amtmann hinauf völlig verrückt. Denn so viele hübsche Mädels auf einem Fleck beieinander hatte noch gar keiner gesehen. Das war eine Neuigkeit, fast so groß wie jene, als der Lebzelte einen Teil seiner Wachsbleiche zu einer veritablen Kegelbahn umgewandelt hatte, auf welcher jetzt im Sommer die Beamten täglich spielen und Bier dazu trinken. Durch die Mädels, die nächsten Tags mit der ganzen Einwohnerschaft bekannt waren, war es auch am anderen Morgen publik, dass Hochzeit gefeiert würde. Das war eine Neuigkeit. Rein zum Ofen einschlagen. Wie die Amtmännin davon erfuhr, wurde sie fast krank vor Überraschung. Im ersten Augenblick war ihr zumute, als ob der Schlag sie träfe. Am Nachmittag wurde alles, was von Honoration einen Weiberrock trug, zur Jause befohlen. Und Gnaden, der Amtmann, ließ auf den Abend alles, was zum Tragen einer ärraischen Mütze berechtigt war, auf die Post einladen. Das gab Tage hindurch ein Getratsch. Die Mäuler liefen wie Windmühlen, aber Frau Rosa kümmerte sich rein gar nichts darum. Sie lächelte glückselig und dankte im Stillen Gott und dem Fürsten, dass es so gekommen. Richtig kam zur Hochzeit der Fürst in höchster Gala, in eigener Equipage. Und was Frau Rosa selbst nicht zu hoffen wagte, er trug sich als Brautführer an, der Braut ein herrliches Diamantenkollier überreichend. Das war ein Hochzeitstag. »Rein narrisch, Kumpen werden«, riefen die Leute. Solang die Bergriesen stehen, ist es nicht erlebt worden, dass ein wirklicher, lebendiger, fürstlicher Prinz eine bürgerliche Waldmeisterin als Brautführer zur Trauung begleitet. Bei dem Beamten war die hellste Verzweiflung ausgebrochen, denn sie mussten, da der Fürst in Gala-Uniform erschienen war, doch auch in Gala zur Kirche kommen. Wie aber soll der dicke Aktuar in einen Frack gelangen, der ihm schon bei seiner eigenen Hochzeit vor 26 Jahren zu eng war? Und der Landrichter erst, von dessen Uniform nichts mehr da ist als ein Sturmhut, und selbst diesem hatte sein Jüngster bereits die Gockelfedern ausgerupft. Selbst der Amtmann musste sich rasch die Uniformknöpfe vorsetzen lassen. Aber dabei waren sie doch. Und so ein schönes 14-gängiges Diner mit fürstlichem Gratis-Champagner hatte keiner je erlebt und gegessen. Er brachte also doch Glück in den Ort, der neue Waldmeister. Er lebe hoch!